SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Ja, herzlich willkommen im verschneiten Arosa. Wir sitzen hier gemütlich in der Wärme im Tschugge Grand Hotel. Guten Morgen allerseits. Bei mir sind heute zwei Gäste, die in diesen Tagen entscheidend zum Wohlbefinden zu Arosa beitragen. Fürs Kulinarische, gerade jetzt in den Festtagen, sorgen zu Arosa unter anderem Cindy Vetterli. Sie ist 57, verheiratet und seit bald 20 Jahren Inhaberin von einem Delikatessladen hier oben und lebt im Moment buchstäblich von der Vorfreude auf Weihnachten. Herzlich willkommen.
Danke.
Cindy Vetterli, brummt der Laden schon oder kommen buchstäblich alle immer noch am letzten Moment, so am 24.
Nein, ich habe das gute Glück, ich darf auch viele Aufträge erledigen von Firmen, wo wir dürfen Kundengeschenke machen und es ist jetzt da über das Humorfestival ist immer eine grossartige Geschichte natürlich, weil da können wir wirklich richtig Gas geben mit meinen Mädchen zusammen, meinen Mitarbeiterinnen. Und da bin ich mega dankbar und das ist eine wunderbare Geschichte und wir geben alles.
Ja. Glaubst du sozusagen auch ein bisschen von Frank Baumann, wenn man das gerade so hört? Das ist nämlich unser zweiter Gast, der eigentlich schon völlig fertig ist für diese Saison. Der Frank Baumann ist seit 10 Jahren künstlerischer Direktor vom Humorfestival Arosa, sorgt für gute Launen am Berg. Ihn kennt man aus Fernsehsendungen wie «Das legendäre Ventil», als Radiomoderator, als Werber, Illustrator, Buchautor und so weiter und so weiter. Er ist 60 Jahre alt, verheiratet mit der Verlegerin Gabriela Baumann von Arx, Vater von 2 erwachsenen Kindern und seit einem halben Jahr auch Grossvater. Herzlich willkommen, Frank. Frank, heute ist der letzte Tag dieses Festivals. Wie ist die Stimmung? Bist du zufrieden, erleichtert, nudelfertig oder ein bisschen wehmütig?
Ja.
Alles.
Genau. Alles. Ja, es ist eine wahnsinnig intensive Zeit. Und das ist das, was einem so beflügelt, wenn man das machen darf. Es ist ein bisschen wie, wenn man auf einem, man muss sich das vorstellen, auf einem Hochseesegelschiff, America's Cup, sind alle voll im Wind. Und regelt und macht, dass man ans Ziel kommt.
Manchmal aber man ist dann ein bisschen erschöpft. Du hast erzählt, du hättest jetzt gerade heute Morgen wieder müssen heftig Beschwerden beantworten. Was war los?
Ja, das ist eigentlich nicht so viel. Ich habe einen Künstler eingeladen, der schon 4-mal in Arosa war. Leo Bassi heisst er, ein Italiener, ein Clown, der ein bisschen spektakulär ist. Also, er hat mal am Anfang von seiner Vorstellung tut er die ganze Reihe vorne, die vordere Reihe abdecken mit Plastikplanen. Und dann hat er Coca-Cola-Büchse geschüttelt, reingestochen und mal zuerst mal alles abgetauscht. Das wäre noch gegangen, aber es sind nicht eine Coca-Büchse, es sind etwa 40. Anschließend hat das Publikum mit Schneeball beworfen, hat ein Haras Bier verhackt und ist in die Scherben eingelegt. Und dann, aber was ich auch können verhindern, muss ich noch sagen, ich auch können verhindern, dass er sich wie sonst üblich mit 5 Liter Honig übergüsst und dann federt. Aber schon der erste Teil ist so dramatisch gewesen und so. Also auch für meine Frau muss ich sagen, too much. Es hat eine Standing Ovation gegeben. In der Hälfte sind nämlich die Hälfte ist aufgestanden und ist gegangen. Und die
von
Hälfte,
denen hat nochmal die Hälfte dann
die hat freundlicherweise hat sie mit mir den Kontakt gesucht und Briefe geschrieben. Und die verantworte ich jetzt. Ja.
Und jetzt tut es dir leid, dass der
nein,
auf der Bühne
nein, das,
ist?
Ja, es tut mir leid, dass noch ein Sponsor in der ersten Reihe gesessen ist mit seinen Gästen. Das ist natürlich der grösste anzunehmende Unfall. Ja, leid du nein. Letztlich ist das, was der macht, sehr interessant. Es ist abstoßen und ekelhaft. Im ersten Teil, im zweiten wirkt es fast versöhnlich, weil der hat einen philosophischen Unterbau. Aber was eben faszinierend ist am Humor und vor allem an Arosa, also am Festival, das ist eine ganz ernste Sache. In vielerlei Hinsicht. Und vor allem ist beim Humor der ernste Teil der, dass die Leute lachen wollen. Die Leute wollen nicht denken. Man will einfach in dieser verflixten Welt, wo sich alles dreht, wo alles so schnell geht, wie man einfach mal hinsitzen können. Freude haben, geniessen und lachen. Und dem Konzept entgegnet natürlich der Passiv Quadrat. Es ist furchtbar. Ich muss es zugeben.
Sind die Väterli, hast du, es ist ja immer dann, du sagst es selber, wenn du Hochsaison hast. Mhm. Wir sagen uns übrigens du, das muss ich noch geschwind sagen für die Leute daheim und die da im Saal, was ja nicht üblich ist, weil der Frank und ich uns schon so lange kennen und du unkompliziert auch gerade du gesagt hast, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Darum bleiben wir jetzt bei dem, dass wir nicht schauspielern müssen. Aber Cindy, hast du überhaupt Gelegenheit, selber in dieser strengen Zeit mal aufzugehen in das Zelt und zu schauen?
Ja, leider nicht. Es ist wirklich sehr schwierig, weil wir sind ein sehr kleines Team und wir arbeiten wirklich teilweise bis am Abend um 7, halb 8, 8. Wir arbeiten durchgehend. Und ja, nein, wirklich leider nicht. Es ist, also mir ist auch wichtig, dass ich einfach im Geschäft bin und auch alles gebe, weil ja, das ist meine Welt und ich sollte einfach wirklich dort sein.
Mhm. Fragen wir mal etwas anderes. Wenn jetzt dann das alles vorbei ist, hat es Dezember irgendwo noch ein bisschen Zeit für Besinnlichkeit. Es wäre ja Adventszeit, wo wir einmal einfach hinsitzen können und ja, sich freuen auf Weihnachten. Ein bisschen Besinnlichkeit, Frank, im Dezember. Gibt es das?
Ja, wie soll ich das sagen? Bei mir gibt es nicht so. Ich will einfach mal eine Zeit lang nicht mehr lachen. Und aus dem Grund...
Also kann man sagen, schreiben Sie noch ein paar E-Mails, ja, meine Damen und Herren, dann vergeht ums Lachen.
Ich habe gedacht, über die Festtage lade ich mal meine Schwiegermutter ein. Hoffentlich hat sie es nicht gehört. Oje, oje, oje.
Cindy Väterli, gibt es für dich Momente der Besinnlichkeit in diesem Dezember?
Mal, also ich mit daheim mit meinem Mann, wir pflegen das schon. Halt, wenn ich am Abend ein feines Gläschen Wein und dann ein Kerzchen anzünde und einfach so ein bisschen sein und ein bisschen den Alltag austauschen. Mal, das ist uns schon unwichtig und das pflegen wir auch.
Du hast mir gesagt, Frank, du tägst meditieren im Vorgespräch. Jeden Morgen eine halbe Stunde, 10. Und bei ihm bin ich mir nie so ganz sicher. Nimmt er mich jetzt auf den Arm? Oder soll ich mir jetzt das notieren? Stimmt jetzt das?
Es ist so. Wir essen mit Kerzenlicht zur Nacht. Wenn ich anschliessen, finde ich wunderbar. Das Essen, wenn es nicht nur Zufuhr von Nahrung ist, von lebensrettenden Zutaten, finde ich es etwas Fantastisches. Die Muße und den Moment der Kontemplation finde ich grossartig. Und ich tue ja tatsächlich, wenn immer möglich, versuche ich morgen eine halbe Stunde lang nichts zu denken. Viele Leute meinen, ich denke den ganzen Tag nicht. Aber ich ist tatsächlich fokussiert auf die halbe Stunde. Und dann ist es manchmal auch so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, es irritiert mich, wenn meine Frau dann reinstürzt und sagt, sag mal, findest du jetzt das Kleid besser als andere? Und dann sage ich natürlich, ja, nein, ist gut. Ja, was heisst, nein, ist gut? Ich finde es okay. Ja, jetzt okay oder gut? Und dann kann ich eigentlich gerade aufhören zu meditieren.
Aber wie lange machst du das schon, das Meditieren?
Ich bin mal in einem Seminar bei Niklas Brandschen und dann habe ich das angefangen, immer mehr interessieren und faszinieren. In dieser Hektik, in der wir drin sind, wo wir so viele verschiedene Projekte haben, die zum Teil parallel laufen, einfach mal einen Moment hinsitzen und versuchen, das Hirn zu leeren. Mhm. Alles zu hören, aber nichts zu bewerten. Das finde ich sehr faszinierend. Aber ich kann es nicht, ich probiere es einfach. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Und wenn es geht, ist es super.
Sini, du hast gesagt, du sitzt gerne an einem Abend, eben so mit dem Mann zusammen, gemeinsam so ein bisschen den Tag ausklingen lassen. Wenn du alleine, gibt es die Momente, wo du alleine probierst, zur Ruhe zu kommen für dich? Gibt es die?
Ja, die gibt es natürlich auch. Und das mache ich wirklich am liebsten in der Natur draußen. Dann gehen laufen und einfach tief durchschnaufen und ein bisschen in mich hineingehen. Das tut mir auch gut. Und der Rosenluft gibt ja das her, nicht? Das fantastische Klima da oben.
Gibt es einen Ort in Arosa, irgendwo, wo du sagst, das ist so. Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt Kraftort. Wenn ich dort bin, dann funktioniert es eher.
Ja, das ist für mich vor dem Bergkirchli. Das ist ein wunderbarer Kraftort. Da kannst du wirklich abschalten und das gibt einem wirklich richtig Power.
Ihr stellt im Moment, du hast gesagt, vor allem Geschenkkörbe zusammen und liefert Spezialitäten im Akkord. Magst du dich da auf die Festtage überhaupt noch selber in die Küche stellen? Oder gibt es bei euch dann eine Pizza, weil du die Spezialitäten nicht mehr sehen kannst?
Also Pizza sicher nicht, liebe Daniela. Das kannst du gerade mal abschminken. Also wenn, dann... Ja, nein, wir tun auch natürlich Sachen, wo ich gerade weiss nicht, wie lange in der Küche stehst, weil ich das gar nicht kann. Das ist mit meinem Geschäft gar nicht möglich. Wir machen meistens so ein Filet im Teig, so um die Festtage. Oder mit meiner wunderbaren Tante und mit meinem Onkel tun wir familiär zusammenhöckeln. Und dann gibt es so ein legendäres Fondue Bourguignon mit all diesen feinen Sösen von meinem Geschäft.
Aber du sagst, ich kann gar nicht, einfach weil ich so viel zu tun habe. Aber wissen wie, würdest du schon?
Ja, natürlich, kochen gerne. Mhm. Also ich bin ein totaler Genussmensch. Essen und Trinken ist total auf meiner Seite.
Frank Baumann, kannst du kochen?
Nein, aber ich mache es gerne. Ich glaube, man muss kein Profi sein, um Freude daran. Nein, ich finde es faszinierend und es ist auch so beruhigend. Aha. Leider ist für meine Frau nicht immer einfach, weil ich bin dann sehr präzise. Also ich tue dann die Rüebli, wenn dort steht Julien oder so, dann schneide ich sie aber auf den Zehntel Millimeter genau. Das braucht ein bisschen Zeit. Aber es ist auch schön, sieht nachher schön aus. Wir kochen noch gern mit der Familie zusammen. Das finde ich faszinierend. Wir haben eine relativ grosse Küche und dann können alle irgendetwas machen und gemeinsam so etwas zusammen fabrizieren, wo man quasi am Lagerfeuer isst, das finde ich grossartig. Also überhaupt der Moment von mit wenigen Leuten oder mit Freunden, mit einer überschaubaren Menge eng zusammen sein, finde ich faszinierend. Ich bin kein Mensch, der mit vielen Leuten Fester macht. Das passt mir nicht.
Du bist jetzt 60 und wenn man dich so anschaut, kann man sagen, du hast dich gut gehalten, kein Bauchansatz.
Hey Daniel, das ist so lieb
von
dir.
Sportlich, dynamisches Auftreten. Nein, wirklich.
Heute ist mein Tag.
Bist du...
Happy Day!
Happy Day! Nein. Und ich sehe auch viel jünger aus wie der Röbi Koller.
Ja, ich habe meine Frage doch, noch gar nicht gestellt. Ich will einfach nur wissen, ist das Gesundheitsbewusstsein oder ein bisschen Eitelkeit, die dich antreibt, dass du in Form bleibst?
Oh! Nein, ich will ja gerne in Form bleiben, aber ich zerbrich an mir selber. Ich habe so einen miesen Charakter. In dem Zelt oben hat es ja ein wunderbares Catering. Da sind ja ganz viele Leute, die dort mitschaffen. Man meint immer, ich mache das Festival alleine, aber es ist eine ganze Gruppe. Und zwei sehr nette Frauen machen das Catering. Und ich gehe dann immer so schnell durch und sage, ich nehme jetzt das ganze Festival, ist sie nichts, ist nur noch meine Energieregel. Und dann zwischendurch sagt sie, ja, nimm doch mal ein bisschen etwas. Und dann nehme ich ein bisschen. Und ein bisschen ist bei mir eben dann relativ viel. Aber ich würde, nein, also shape-mäßig, es hat mich jetzt sehr gefreut, also wie ihr das eigentlich alle gesehen, dass ich im guten Shape bin. Aber es stimmt natürlich nicht.
Treiben von Eitelkeit? Ist
das richtig? Nein, gar nicht. Nein, ich bin erstaunlich uneitel. Man würde es nicht glauben. Es gibt Sachen, wo ich sehr grossen Wert drauf lege. Also ich sage jetzt mal Schuhe. Die Schuhe sind dann immer picobello geputzt und so. So im Detail bin ich präzise, aber so Eitelkeit in dem Sinn gar nicht, nein.
Sini, du hast auch eine tipptoppe Figur. Wie macht man das, wenn man so an der Quelle ist von allerlei schönen, feinen Süßigkeiten oder auch einem fettigen Würstchen oder so, wo dich den ganzen Tag umgibt? Wie haltest du dich in Form?
Also danke fürs Kompliment. Tipptoppe Figur ist also ein gewisses Kampfgewicht ist da schon vorhanden, gell?
Aber wie machst du das? Also musst du immer wieder mal so eine Blitzdiät reinschalten?
Nein, das mache ich gar nicht. Ich bin gar nicht der Typ. Ich bin auch nicht Befürworterin von Diäten. Weil meistens endet es ja mit einem Jojo-Effekt. Und dann hast du nachher mehr drauf, als du vorher gehabt hast. Nein, ich schaue einfach ein bisschen. Das weiss jeder Mensch. Oder? Einfach ein bisschen weniger Kohlenhydrat und viel Salat. Und schaue mir schon ein bisschen. Also sonst würde ich wirklich auch auseinandergehen, wie so ein Ofenkuchen. Also, ich muss schon schauen. Also.
Ja, gute Produkte essen, das ist, glaube ich,
genau, das ist sehr wichtig. Auf das lege ich schon Wert. Mhm. Also nicht auch, wenn ich Wein trinke, feinen Wein, nicht irgend so ein Fussel. Mhm. Also.
Du hast dich mit über 30 entschieden, einen eigenen Laden mit Delikatessen aufzutun. Wie bist du auf das Thema gekommen? Schon über die Liebe zum Essen? Oder?
Ja, natürlich. Also meine Tanten, das sind auch Roserinnen, die hatten beide Hotel keine Rose. Und in der Gastronomie war mein Bruder. Und Essen und Trinken war auch immer ein wichtiges Thema in unserer Familie. Die Mama hat immer unglaublich Wert darauf gelegt, um fein zu kochen. Und das haben wir einfach, das ist bei uns im Blut ein bisschen. Essen und Trinken, das tun wir alle einfach gerne.
Das ist Cindy Vetterli, Besitzerin von einem Delikatessenladen zur Rosa, und Frank Baumann, Direktor vom Humorfestival zur Rosa. Sie sind heute Gäste persönlich hier im Tschugge Grand Hotel. Frank, Direktor vom Humorfestival. Über was kannst du selber lachen? Was muss es haben, dass es du gut findest?
Also ich kann manchmal über mich selber lachen. Wenn ich zum Beispiel 2 Stunden den Haustürschlüssel suche, wo der eigene Haustür steckt, draussen dran. Über so Sachen kann ich lachen. Jetzt, wenn man es auf das Projekt Humorfestival bezieht, ich habe eben noch gerne Leute, die schön fabulieren, die mich verzaubern, die gute Geschichten erzählen. Ich habe gerne musikalische Sachen. Wir haben 2, 3 sehr schöne musikalische Gruppen in Rosa. Ich habe nicht so einen Zugang zum Plattenhumor. Das Platten passt mir nicht. Obwohl also ich eigentlich der Erfinder vom Sauglattismus bin.
Ja.
Nein, ich finde, wenn es ein Raffinement hat und wenn es gescheit ist, das fasziniert mich sehr. Den Alfred Dorfer gestern zum Beispiel habe ich wunderbar gefunden. Heinz Specht am Eröffnungsanlass. Ja, das finde ich schön, wenn man sich so gehen lassen kann, ein bisschen zuhören kann. Und wenn es einem nachher noch beschäftigt, wenn man noch darüber nachdenken kann.
Du hast mal eine Sendung gehabt, wo die Leute viel sich nachher noch damit beschäftigt haben und lang angehalten haben, emotional. Die hat Ventil geheissen, das hat ja schaurig polarisiert. Man hat dir dort auch vorgeworfen, du seist zynisch.
Das ist lustig.
Teil vom Humor.
Ja, das ist lustig. Viele Leute tun ironisch mit zynisch verwechseln. Also, wenn ich etwas wirklich nicht bin, ist es zynisch. Aber was faszinierend ist, ist, dass ich in der Rolle gespielt habe. Das bin ja gar nicht ich. Ich kann ja nicht mal im Restaurant reklamieren. Ich mache das nicht. Das muss meine Frau machen. Ich bin sehr harmoniesuchend. Aber ich habe eine Rolle gespielt. Und offenbar habe ich die Rolle so wahnsinnig gut gespielt, dass die Leute das geglaubt haben. Mein Freund von mir ist Tatort-Kommissar. Und der wird auf der Straße angesprochen. Sie, mir ist meine Handtasche gestohlen worden, Herr Kommissar. Herr Flückiger, können Sie mir helfen? Und er sagt, ja, ich bin nur Schauspieler. Jetzt ist er aber positiv besetzt. Bei mir hat man aber von Anfang gewusst, das ist jetzt ganz ein widerlicher Mensch. Das ist, wenn man mich erkennt auf der Straße als widerlich, ist das natürlich ein Kompliment für den Schauspieler. Mhm. Aber für das Individuum ist es nicht positiv. Nein, und auch für die Kinder in der Schulzeit und so. Es ist schon noch zum Teil herausfordernd gewesen.
Ja,
aber auch schön, so den Spiegel aufzuheben und zu fragen, wollt ihr das? Das schaut ihr jeden Tag das Fernsehen. Wir werden jeden Tag über den Tisch gezogen. Fake News gibt es nicht erst seit Donald Trump. Das gibt es schon lange, oder?
Also das «Wenn dir das» ist eigentlich die Frage. Du schaltest ja ein und schaust, du könntest es ja auch bleiben lassen, wenn es dir nicht gefällt. Aber man schaut und regt sich dann auf.
Genau. Ein Teil geht, die Hälfte geht dann aus und zählt raus.
Mhm. Kommst du eigentlich alle die Acts, alle die Comedians über in eine Rosa, die du gerne wettest? Oder ist das heute auch so ein Business, dass man sich einen Teil nicht leisten kann?
Ja, es hat sich natürlich alles verändert. Wo vor 26 Jahren, als das erste Mal gekommen ist, die Künstler sich gefreut haben, Judy, hui, wir können hier raufkommen mit der Familie und es ist schön. Und dann gar keine grosse Gage, weil hat sich das total verändert. Heute ist es also so, dass ein einfacherer Künstler, der nicht so bekannt ist, kommt 5'000 über für 90 Minuten, finde ich schon mal gut. Ein Bekannter kommt 10'000 über und dann gibt es natürlich noch die Deutsche, wo ja... Ja, sorry, jeder zweite Schweizer ist ein Deutscher. Ich bin ja 3/4, darum darf ich das sagen. Nein, da gibt es Deutsche zum Beispiel, ein Mario Barth, der dann, wenn ich 10'000, wenn mir dem 10'000 anbietet, dann zuckt er nicht mal mit den Wimpern, weil der will 180'000 Euro. Ich muss es schnell buchstabieren, 180'000 Euro. Dann haben wir aber einen Engländer gehabt, John Cleese, von der wunderbaren Gruppe Monty Python. Das ist eine englische Komikerformation. Er ist jetzt
auch Legende.
Schon Legende, ja. Über 70. Haben wir dann gefragt, ob er auch will. Ich komme mal nach Rosa, Bergluft und wunderbar. Talentlage, klares Wasser, blauer Himmel, Zelt im Schnee. Der hat super gefunden. Der Manager hat gesagt, ja, es wird dann einfach 350'000 Pfund Dollar kosten. Und dann hat meine Mitarbeiterin zurückgeschrieben und wir haben das besprochen. Das geht ja gar nicht. Was wollen wir dem zurückschreiben? Hat sie gefragt, ja, warum so viel? Dann hat er zurückgeschrieben, ja, der John Cleese in Scheidung, brauche ich Geld. Dann haben wir natürlich volles Verständnis gehabt und haben mir eine Lösung gesucht. Und die Lösung war, dass wir ihm angeboten haben, dass er einfach 30 Mal auftritt. Jeden Tag 3 Mal. Und dann geht das in Ordnung mit der Gage. Dann ist es Zeit gegangen, dann hat er zurückgeschrieben, der Manager. Der John Cleese würde das sehr schätzen. Es ist ein ganz tolles Bäumungsangebot. Aber vom Kosten-Nutzen-Verhältnis und vom Aufwand überlegen sich jetzt doch, zu der Frau zurückzugehen. Ja, das sind dann die lustigen Momente. Aber eben, also wir können uns gar nicht alles leisten. Ich sage jetzt mal, der wunderbare Buchredner Sascha Grammel. Ein grossartiger, ein deutscher Buchredner. Sehr, sehr lustig. Der spielt einfach nicht unter 5'000 Leuten. Das Gage interessiert den gar nicht. Das hätte ich von 5'000 Leuten, sonst komme ich gar nicht. Also es ist schon
ein Geschäft geworden.
Ja, es ist ein Berufszweig.
Cindy Vetterli, auch dein Vater war im Unterhaltungsbusiness. Er ist der Erfinder von der legendären Fernsehshow «Der goldene Schuss», die Vico Turiani moderiert hat. Und wo um die halbe Welt gereist ist, geschwind da im Saal. Wir sind da etwa, ich schätze, so 80 bis 100 Leute. Wer kennt die Fernsehsendung noch? «Der goldene Schuss».
Ja, alle.
Bei uns sind es alle, die die Hand aufheben.
Aber die meisten haben gemeint, Roger Schawinski hat es erfunden.
Nein, es war der Vater von der Cindy Vetterli. Und das hat mich jetzt auch erstaunt. Cindy Vetterli, dein Papa war ja am Anfang Skilehrer. Wie ist das gegangen, dass er zum Erfinder von einem legendären Fernsehformat geworden ist, wo um die Welt gegangen ist?
Also mein Daddy hat ja im 1935 Skilehrer bei Tänzer Rosa gemacht, ist dann in den 40er Jahren nach Amerika ausgewandert, nach Upstate New York, hat dort Skiplätze realisiert. Und,
also bist du bauen?
Ja, genau, ja. Hat mitgeholfen. Das Wissen von den Schweizer war halt viel grösser gewesen als wie dort zumal von den Amerikanern. Und ist dann in Amerika eigentlich hängen geblieben. Hat dort auch die Mama kennengelernt. Gebürtige Aroseri. Ist noch lustig, gell? Alles in New York. Haben dann geheiratet, Familie gegründet. Dann mit 3 Kindern. Ich habe noch 2 ältere Brüder. Und es war wirklich so, gewesen, die Mama hat dann gesagt, sie will einfach nicht so in dieser Zigeunerwelt leben, mit ihm, mit 3 Kindern, das sei einfach nicht gut. Und dann
weil er von Pistenplatz zu Pistenplatz
quasi gereist ist. Ja, natürlich, hat immer wieder mitgeholfen. Ja. Und dann hat die Mama gesagt, ich wäre froh, wenn wir einfach einen Platz finden würden, wo wir mit den Familien ein Zuhause haben. Und wenn du würdest schauen, dass du einfach in ein anderes Business reinkommst. Und tatsächlich, der Daddy hat dann dort einmal einen Skigast gehabt, der hat bei KTV Channel 1 geschafft. Und hat dem Daddy gerade einen Job offeriert, oder? Und dann hat er dort als Kameramann arbeiten. Und ich hatte sehr einen ausprägt kreativen und ideenreichen Daddy gehabt, schon immer. Also es war ganz, ganz unglaublich gewesen. Und es ist in einer Nacht passiert, wo er die Mama geweckt hat und gesagt hat, ich habe die Idee. Die Sendung heisst «Der goldige Schuss». Und dann hat die Mama gar nicht mehr rausgekommen, ist verschrocken. Und dann hat sie nur noch schreiben und funktionieren. Und dann hat sie wirklich bis in den Morgen geschrieben.
Und er hat diktiert?
Und es ist, der Ursprung ist, glaube ich, es hat dort so eine Werbung gehabt, ein Commercial in dem KTV mit so Winchesters, wo man auf ein Ziel schiessen mit so verschiedenen Themen. Und dann ist ihm die Idee im Kopf entstanden, mit der Armbrust, der goldige Schuss, das müssen wir machen. Und dann ist er dann gerade zu seinem 2 Tage später zu seinem Vorgesetzten. Und der hat gesagt, Hannes, ich sage dir jetzt eins. Jetzt musst du einfach packen mit deiner Familie nach Europa und dann tust du das dort realisieren und das wird eine wunderbare Geschichte. Und so ist es auch geworden, gell?
Warum nicht zu Amerika?
Zu Amerika,
von der Shows.
Der Daddy hat ja die ganze Idee entstanden mit der Armbrust. Und Armbrust ist gleich Wilhelm Tell. Und die Geschichte gehört einfach wirklich nach Europa und nicht nach Amerika. Amerika gehört Winchester, oder? Und einen guten Cowboy und einen Marlboro. Und und er hat das wirklich wählen mit der Armbrust. Und Armbrust ist halt wirklich in Europa eine grössere Geschichte. Und er ist dann zurückgekommen und hat das ganze Geld. Also er war sehr mutig und die Mama ist also auch, musste viel ertragen. Er hat wirklich das ganze Geld auf eine Karte gesetzt und hat in Basel hat er das ganze Geld auf eine Karte gesetzt, den goldenen Schuss. ist dann mit der ganzen Technik, die er mit dem Bruno damals realisiert hat, hat er die Show, das Showsegment vorgestellt beim ARD. Und die sind ein bisschen unsicher gewesen, was über das Telefon nicht schiessen und auf und ab. Ja, ich weiss nicht. Sie haben sich das nicht können vorstellen, weil das ist doch etwas ganz Revolutionäres gewesen, was der Daddy da präsentiert hat. Und dann das ZDF hat dann irgendwie einen Tiefgang mit den Zuschauerzahlen. Und die sind eingestiegen. Und dann hat es eine Eurovision-Sendung daraus herausgegeben. Also SRF, ORF und ZDF.
Und man muss sagen, vielleicht auch noch, was man heute gar nicht mehr, was einem gar nicht mehr bewusst ist, es ist die allererste eigentlich interaktive Fernsehshow gewesen, die es gegeben hat. Also die Zuschauer, die haben am Telefon, hat eigentlich können die Armbrust steuern,
hat
können
sagen, Technik,
genau. Ufe, links, rechts, bis man das Gefühl hat, jetzt stimmt das Visier und dann quasi abdrucken.
Es ist ein bisschen wie ein Vorreiter der heutigen Computerspiele. Das hat mein Papa eigentlich realisiert, so kann man das sagen.
Das ist schon eine ganz verrückte Geschichte, muss ich sagen. Und du bist jetzt so im Schnelldurchgang drüber. Er ist ausgewandert, er hat deine Mami, eine Roseri, in New York kennengelernt, wo und so weiter. Ich will dort noch mal kurz nachhaken. Wie ist denn deine Mami von Arosa auf New York gekommen?
Also meine Mama ist als 20-jährige Aroseri. Hat sie einen Skigast gehabt und die haben von New York und die haben ein Au-pair gesucht und dann hat sie Snani gefragt, ob sie das nicht dürfte machen, die Chance nutzen.
Snani ist?
Das ist meine Großmutter.
Ah ja, ja.
Genau. Und dann hat Snani gefunden, mal, das darf sie machen und dann ist sie als junge Aroseri von Le Havre mit dem Schiff über nach New York, das muss man sich mal vorstellen, das war 1950, das war nicht so selbstverständlich. Mhm. Und ist dann in die Familie gekommen und hat sich da vorgestellt und hat probiert, das Beste zu geben. Und dann hat es wirklich eine unherzige Geschichte. Sie haben dann gesagt, sie hätten Gäste heute Abend und sie sollen Turkey machen, sagt Thanksgiving. Und meine Mama hat doch überhaupt keine Ahnung gehabt, wie man so einen Turkey macht. Und dann hat sie gedacht, jetzt muss ich einfach, ich will die Stelle ja nicht verlieren. Und ist zum Nachbarn rüber und hat geklopft und hat gesagt, hey, können Sie mir nicht helfen, wie macht man einen Turkey? Und dann hat dann der natürlich ihr geholfen und erklärt und hat gesagt, so und so. Und hat ihr dabei geholfen. Das war der beste Turkey gewesen überhaupt. Und die Familie Fendler hat geschwärmt. Und, und sie hat natürlich eine wunderbare Zeit dort erlebt. Und
aber sie haben sich schon gekannt. Also dein Vater hat gewusst, dass es deine Mutter gibt. Und sie hat auch gewusst, dass es ihn gibt, aber sie waren kein Paar in der Schweiz.
Nein, überhaupt nicht. Es ist eben mega herzig. Der Daddy, den er im 35. Skilehrerpatent gemacht hat, hat er beim Nani Zarose in der Pension gewohnt. Und meine Eltern haben 15 Jahre Differenz. Und dann hat der Daddy die Mami schon gekannt, als sie 5-jährig war. Und er hat immer Kontakt gehabt zum Nani und dann hat dann das Nani geschrieben, du, die Rosemarie ist jetzt, hat eine Operstelle in New York und da ist die Adresse, vielleicht könntet ihr euch mal treffen. Und das ist dann auch wirklich so passiert.
Und dann gibt es ein legendäres Telegramm, das du mir
genau,
gezeigt hast.
Genau, das ist dann, sie haben sich dann getroffen in New York und es ist dann eine Liebe daraus entstanden. Und der Daddy hat eben, wie ich vorhin erzählt habe, in dem Skizirkus war er immer viel unterwegs gewesen und hätte müssen nach Reno. Und die Mama war auch traurig, jetzt frisch verliebt und jetzt geht der Mann einfach weg wieder. Und das ist auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann ist der Daddy über nach Reno über, haben sie hin und her Briefe geschrieben und dann kommt das legendäre, wirklich wunderbare Telegramm, das ich immer noch daheim habe. Er hat dann an Mami geschrieben, «Please take next plane, I want to marry you, love, Hannes.» Und Mama hat alles gepackt, Sack und Pack, und hat dann der Familie Fender gesagt, das ist die Liebe von meinem Leben und die will ich nicht verpassen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Und ist dann mit ihren damals Holz-Kantenski und ihrem Rucksack in den Flieger und ist dann nach Reno geflogen. Sie haben in Las Vegas geheiratet. Und ja.
Und obwohl das Las Vegas ja so ein Showplace ist, hat die Liebe und
ja,
die
absolut.
Ehe gehalten bis
ja,
zum Schluss.
Ja, 46 Jahre, ja.
Wunderbare Geschichte. Frank Baumann, du bist das nächste Jahr 30 Jahre geheiratet. Das ist
das
auch
ist super, dass du mich erinnerst.
Ja, genau.
Yes.
Gabi wird mir
geworden.
Dankbar sein. Genau. Sag mal, wie haben ihr euch kennengelernt, du und deine Frau?
Oi, 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 wie haben wir uns kennengelernt? Sie hat sich beworben bei mir. Ich habe eine Frau gesucht. Nein, stimmt nicht. Ich habe eine Radiosendung gemacht und ein Freund von mir war im Spital bei einer Kollegin und hat gesagt, er kenne mich. Und er kann direkt ins Studio anrufen und kann gerade zack schauen, dass Wünsche erfüllt werden. Und das sage ich. Und dann hat die Frau gesagt, kenne ich sie gar nicht. Was schon nicht sehr fein war mir gegenüber. Sie hat gesagt, sie kenne mich nicht. Dem Kollegen. Und dann hat er angerufen. Und ich habe gedacht, sie ist eine kleine, runde, schwarzhaarige mit Krusle. Und ja, gut, also. Und dann noch eine Aargauerin, Soloturnerin. Nein, bitte nicht. Dann habe ich den Wunsch erfüllt. Und dann irgendwann später ist er dann mal zu mir heimgekommen. Und hat die mitgebracht. Ja, und dann fand ich, das ist jetzt aber eine ganz originelle. Das ist eine, die Schneekette drauf tun kann, wenn es nötig ist. Ja, alles andere ist untauglich. Als Mann muss man zur Frau eine Frau nehmen, wo, wenn sie ein Mann wäre, man zum Freund würde nehmen. Grundsätzlich. Das finde ich ist ganz wichtig. Also, so, es ist auch eine freundschaftliche Angelegenheit, wenn man eine Beziehung lang pflegen will. Das ist ein riesiges Projekt. So, und das habe ich dann ihr erkannt und sie hat mich selbstverständlich sofort nicht wollen. ich habe dann längere Zeit größere Anstrengungen unternehmen. Sie war damals bei der Swiss Stewardess. Also ich habe zum Beispiel die Straße beschriftet, nach 20 Meter, nach 10 Meter, nach 5 Meter. Ich habe aber schon fast bei einem Kilometer angefangen. Und das alles mit Spraydose. Hier steht Gabis Auto, hier wohnt Gabi. Also dramatisch gewesen. Dann habe ich ihr so ein kleines Geschenk mit auf den Flieger mitgegeben. Oder habe geschaut, dass, wenn sie irgendwo in einem Land war, dass der Portier oder der Concierge ihr ein Päckchen gegeben hat, dass sie ins Cockpit führen hat, müssen, der Pilot ein Geschenk gegeben. Also wirklich viel gemacht. Ich habe ein Auto mit Ballon gefüllt. Da bin ich schier gestorben, weil ich einfach nur nicht mehr ausgeschnauft habe. Das war eine riesige Übung. Und einmal haben wir dann das Auto eingepackt, wo sie vom Flug aus Asien zurückkam. Ein ganzes Auto eingepackt, ein Geschenkpapier und ich bin drin gesessen. Der Flüger hat Verspätung gehabt, das muss ich auch sagen. Nein, und danach ist sie gekommen und hat das Auto gesehen, also völlig kaputt. Und hat das Packpapier aufgerissen. Da habe ich die Musik angestellt. Das wunderbare Lied, der Kaffee ist fertig. Und ist schon alles bereit, Kaffee und alles. Und das Rahmdeckli war vom Schloss Lenzburg, wo sie aufgewachsen ist. Ich meine, sie sei Prinzessin, aber es hat sich herausgestellt, dass sie die Tochter vom Schloss war.
Was wirklich stimmt. Ja, sie ist aufgewachsen
ist
als Tochter vom Schloss.
Man weiß es bei mir nie, aber es ist alles wahr. Ja. So, und dann haben aber meine Kollegen immer gesagt, ja, bist du ein Wahnsinniger, was du für die Frau alles unternimmst, wie stehen wir da? Machen jetzt so ein riesen Theater. Unsere Frauen sagen schon, für uns könntest du auch mal so etwas machen. Du hängst einfach um und machst nichts. Und ich muss sagen, jetzt nach 30 Jahren, es ist eigentlich ein Fehler gewesen. heute sagt sie immer, ja, früher hast du noch ein Auto eingepackt und so könntest du auch wieder was. Nein, es ist wirklich ein Geschenk. Wir haben eine wahnsinnig gute Beziehung.
Und das Verrückte ist ja, dass ihr schon von Anfang an ganz viele Sachen nicht nur privat zusammen gewesen sind, sondern auch beruflich miteinander gemacht haben. Haben Kolumnen geschrieben, also miteinander. Und ihr habt so eine Bürogemeinschaft im Haus, wo ihr quasi auch noch Tür an Tür arbeitet. Jetzt, wenn man das 30 Jahre macht, hat man sich da überhaupt noch etwas zu sagen, wo der andere nicht schon eh weiss, weil er einem dabei zuschauen kann, wenn man immer so nahe aufeinander
also, ja, ist. Sie macht ihr Ding. Sie hat einen wunderbaren Wörthersee-Verlag, der Bücher rausgibt. Und ich bin mehr für den humoristischen Teil zuständig. Wir haben also eigentlich nicht so viele geschäftliche Berührungspunkte, in dem Sinn, dass wir alles miteinander austauschen. Natürlich, es gibt strategische Überlegungen oder so, oder wie ein Titel von einem Buch soll sein, fragt sie mich, sie macht dann selbstverständlich einen anderen Titel. Und, sie macht ihren Job und ich schreibe meine Bücher oder Filme entwickle oder was auch immer. Aber es ist gleich schön, dass man sich austauschen kann. Es hat eine andere Stelle, die heikel ist. Wir wohnen an zwei Orten. Und im einen Ort...
In Vals und
in der Nähe von Zürich. Und in der Nähe von Zürich sind Büro im unteren Stockwerk und unser Wohnbereich ist im oberen Stockwerk. Unsere beiden Büros sind aber oben. Das heisst, wenn das Geschäft schon zu ist, haben wir immer die Möglichkeit, noch schnell an den Computer zu gehen und zu arbeiten. Und im Fall ist es genau umgekehrt, dann ist alles unten. Und dann sagen wir dann, ja, das haben wir lange geschafft, sagen wir vielleicht am Mittag um zwei, jetzt ist, also, das ist jetzt ein falsches Beispiel, sagen wir mal um 8 oder um 9, sagen wir, es ist fertig. Nein, ich wollte damit sagen, das ist noch verrückt, wenn man so nahe wohnt, wie man schafft, braucht es eine ungeheure Disziplin, dass man sagt, so, jetzt ist es fertig. Man hat immer in dieser Art von Arbeit, die wir nachgehen, hat man immer etwas noch zu küngeln, zu basteln, zu schaffeln. Mhm. Immer.
Aber man spürt anhand von diesen Geschichten, dass du wirklich eine grosse Liebe hast
für Gabriele. Ja, und sie hat vor allem grossen Humor mit mir. Und das braucht es. Das macht es auch aus. Wir lachen sehr, sehr viel.
Cindy Vetterli, bei dir könnte man sagen, deine Liebe vom Leben ist dir eigentlich so ein bisschen zum dümmsten möglichen Zeitpunkt über den Weg gelaufen, oder?
Ja, ich habe wirklich, 98 war mein emotionalstes Jahr. Ich habe...
Bist du in Zürich gewesen und hast dort eigentlich nicht mehr bleiben, sondern zurück
auf Arosa? Ich wollte zurück nach Arosa und im 98 habe ich dann ein Ladenlokal gefunden in Arosa, wo ich dann gemietet habe. Und wollte zurück nach Hause und ein Delikatessen-Feingeschäft
eröffnen.
Genau. Sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen am
Stocken. Gar nicht mehr
die kleine Nervosität, ihr Lieben, rückt halt ein bisschen an, gell? Ja, und es war auch das Jahr von einer grossen Emotion. Ich habe meinen Papa unglaublich geliebt, den Daddy. Und er ist in diesem Jahr gestorben. Und Mama und ich haben ihn 10 Tage im Kreuzspital zu Chur in den Tod begleitet. Und das war für mich ganz, ganz schwierig. Ich bin dann aus dem Vertrag raus, wieder, wo ich von dem Ladengeschäft, weil ich dachte, ich schaffe das einfach nicht, das Delikatessen-Feinkostgeschäft zu realisieren. Aber meine liebe Freundin Gina hat dann gesagt, Cindy, ich gebe dir Zeit, ich weiss, du packst das. Und es war wirklich so.
Also sie, die dir den Laden vermietet,
genau,
hat, die hat gesagt, ich behalte das Lokale mal,
genau,
mal frei richtig. Für dich.
Und dann habe ich unterschrieben und habe dann das wirklich realisiert. Und es ist kein Monat vergangen, ist mir der Mann von meinem Leben in Zürich, in meiner Endphase von Zürich, bin ich ihm begegnet. Und ja, und das ist natürlich etwas Wunderbares.
Also quasi mit gepackten Koffern auf Arosa läuft ihr in Zürich den Mann von deinem Leben
über. Genau, richtig.
Und dann, was haben wir gemacht?
Dann, was haben wir gemacht? Ja, ich habe ihm natürlich gesagt, ich gehe zurück nach Arosa, da bringe ich mich niemand mehr davon ab. Ich will das wirklich realisieren mit meiner Idee, mit meinen Delikatessen und mit meinem Feinkostgeschäft. Und er hat gesagt, du, da steht ja nichts im Weg. Er sagt dabei, er möchte mit. Und ja, und hat das wirklich auch umgesetzt. Er ist dann nach Arosa gekommen. Und ich muss halt schon sagen, Arosa hat einfach so eine Atmosphäre, wo man sich gerade daheim fühlt. Und so ist es auch an Markus ergangen. Er war da oben und hat sich so unwohl gefühlt. Und wir haben 17 Jahre ein Wochenende Ehe geführt, was auch gut gegangen ist. Er hat mir auch keinen Steinweg reingelegt, was mein Geschäft anbelangt. Im Gegenteil, er hat mich immer tatkräftig unterstützt. Er hätte ja auch in der Anfangsphase sagen, du vergisst doch das Arosa, komm doch wieder runter nach Zürich, wäre einfacher. Nein, er hat mir wirklich die Stange gehabt und das habe ich unglaublich geschätzt und das schätze ich heute auch noch sehr, dass er wirklich, er ist ein bisschen wie mein Felsen in der Brandung.
Du hast angefangen, so ein bisschen dein berufliches Leben als Skilehrerin, Kindergärtnerin.
Genau.
Skikindergarten, ganz viel mit Kindern, hast aber selber kein Kind. Ist das ein bewusster Entscheid gewesen, oder?
Nein, ich liebe Kinder, das ist für mich etwas vom Grössten. Ich lebe das auch voll und ganz in meinem Geschäft. Das finde ich unheimlich toll, wenn da die Kinder kommen und dann die Augen und dann kriegen sie ein Gummibärchen von der Cindy. Das ist dermassen herzig. Da gibt es eine kleine Episode. Ich habe so englische Familien, das sind Stammkunden von mir. Und der kleine Bub ist immer reingekommen und dann hat immer gewusst, er kriegt etwas von der Cindy. Und einen Morgen hatte ich recht viele Leute im Geschäft und dann ist er reingekommen. Und wie die Kinder sind, einfach so direkt ist angestanden und hat gesagt, «Hey Cindy, did you run out of sweets?» Weil er nicht gerade sein Gummibärli gekriegt hat. Ja, das ist dann wieder der total herzige Teil, absolut. Mhm. Aber die Natur hat das halt nicht hergegeben, dass ich Mami geworden bin. Und dafür, eben, man kann halt nicht alles haben im Leben. Und ich habe meine Aufgabe ja realisiert mit meinem Geschäft. Und ich habe einen wunderbaren Mann. Und bin dankbar für alles, wie es ist.
Und du hast noch eine wunderbare Geschichte, die ich einfach noch mal hören und teilen mit diesen Leuten. Du bist jemand, der sehr, sehr gerne singt. Und du bist mit 16 als Austauschschülerin, also deine Eltern haben die Toleranz, die sie erfahren haben, von den Grosseltern auch weitergegeben. Du hast als Austauschschülerin mit 16 in die USA ein Highschool-Jahr gemacht.
Genau.
Und du hast mir dort die Geschichte erzählt, wo du buchstäblich um dein Leben gejodelt hast.
Ja, ja, das stimmt.
Erzähl uns doch jetzt noch kurz, wie ist das gegangen?
Ja, das war so. In dieser Gastfamilie sind 4 Kinder und die älteste Tochter war geheiratet mit einem Biker, mit so einem Harley-Töff-Fan. Und die haben einen Ausflug gemacht nach Kern River und dann haben sie gesagt, ob ich Lust hätte zum Mikro. Und ich habe natürlich gefunden, wow, weißt du, wie lässig mit 16 von Arosa da in Kalifornien und dann noch der Ausflug auf einer Harley-Davidson, das ist ja der Hammer, oder? Mhm. Und dann habe ich mich natürlich auch gefreut und dann sind wir da losgefahren, haben das Gefühl von Freiheit und sind dann in dem Kern River einen wunderschönen Platz angekommen, einen wunderschönen Lagerplatz mit einem schönen See, einem Flüssli und dann haben sie schon das Lagerfeuer gemacht. Es hat Barbecue gegeben und im Freien übernachtet. Das war für mich natürlich unglaublich toll, etwas ganz Neues. Und der Zufall hat es dann gewählt, dass am nächsten Tag ist wieder ein Klicken von so Töff-Fahrern angereist. Und dann hat dann Lori mir gesagt, du musst dich einfach ein bisschen zurückhalten, das sind ein bisschen fremde Leute und du da einfach ein bisschen vorsichtig sein. Und ich habe gefunden, ja, haben das so zur Kenntnis genommen. Der eine war wirklich noch ein unsympathischer, der Miles. Und dann hat er mir dann gesagt, du, hast du nicht Lust, komm, wir gehen doch ein bisschen laufen miteinander, gehen spazieren. Und ich in meiner Naivität gefunden, mal, warum nicht, jetzt gehe ich mit dem ein bisschen laufen, oder? Und erzähle dem ein bisschen von Arosa und habe ihm erzählt, wo ich herkomme und das wunderbare Arosa und meine Bergwelt. Und wir haben Schnee im Winter und es ist im Sommer auch schön. Und auf einmal ist der unnöch an mich angekommen. Und immer ein bisschen näher. Und dann habe ich gedacht, hey, jetzt ist es nicht mehr gut. Jetzt bist du einfach total weg von dem Lager. Und irgendwie in dem Wald rein. Und er ist immer noch näher gekommen. Und dann habe ich wirklich Angst gekriegt. Ich dachte, hey, das gibt's nicht. Jetzt musst du einfach irgendwie musst du jetzt retten können. Und dann habe ich gedacht, Cindy, etwas kannst du, und das ist singen. Und jetzt, das ist die einzige Waffe, wie ich irgendwie die Leute kann berühren kann von diesem Lager. Und dann habe ich gesagt, hey Miles, do you like Swiss Jodeling? Und dann hat er mich angeschaut und ich sage nicht ganz machen wahrscheinlich. Und dann bin ich auf so einen Felsen aufgestiegen und habe mir die Seele aus meinem Leib rausgejodelt und habe nicht mehr aufgehört vom Chichi von Arosa, der Gemseli-Bock. Und bis dann endlich einer gekommen ist und mich gehört hat vom Lager und mich zum Glück aus dieser unmöglichen Situation befreit hat. Das ist meine Geschichte, die ich erlebt habe. Und
der Mainz hat wahrscheinlich gedacht, der Mainz, nie mehr im Leben
sein. Der ist erstarrt, genau. Der hat sich nicht mehr bewegen. Der ist so verschrocken.
Beim Stichwort Harley hast du gerade ein bisschen glänzige Augen bekommen, Frank Baumann.
Ja, ich habe mal meiner Frau eine Harley gekauft und sie ist in eine Polizeikontrolle reingekommen und dann hat der Polizist gesagt, oh, schöne Harley haben Sie da. Dann sagt sie, ja, die hat mir meinem Mann geschenkt. Weil ich hatte keine mehr verkaufen, ich habe schon ein paar gehabt. Und dann dachte ich, schenke meiner Frau eine. Und dann sagt der Polizist, und das ist jetzt wirklich ein absoluter Vollpfosten gewesen, sagt, ja, Sie, schöne Harley, aber wieso hat er es auf seinen Namen eingelöst? Das hätte noch eine längere Diskussion gegeben mit meiner Frau am Abend.
Fahrt noch TÜV?
Nein, ich habe keine Zeit mehr. Ich fahre wirklich. Nein. Also zum Vorführen bringe ich es amig.
Was du noch machst, Frank Baumann, und ich habe zuerst eben nicht, ist einer von denen, wo man gedacht hat, meint er das jetzt wirklich? Oder nimmt er mich jetzt wieder auf den Arm? Du hast gesagt, du spielst Golf. Leidenschaftlich. Ja. Und dann habe ich nachgeschaut, du hast ein Handicap von wie viel? 4,5 oder so?
Ja, ein bisschen weniger, aber ja, das.
Also,
es geht auf und ab.
Sehr ein guter Golfspieler und du hast ein Buch geschrieben, ein Ratgeber für Golfer. Und zwar geht es in diesem Ratgeber darum, wie man ein guter Golfer wird, ohne dass man in eine Scheidung hineinläuft.
Ah, das ist das zweite Buch.
Das ist das zweite
Buch. Das erste Buch erklärt aber, wie man schlechter Golf spielt. Und das ist das einzige Buch auf dem Markt, darum ist es in diesem Jahr auch das meistverkaufte deutschsprachige Golfbuch gewesen. Das einzige Buch, das wirklich fundiert erklärt, wie man schlechter spielt.
Mit welchem Ziel?
Ja, wenn man das Gegenteil von dem macht, was im Buch steht, dann geht's, macht man besser. Und wenn man schlechter spielt, hat man keine Lust mehr und dann hat die Beziehung auch besser.
Also mit,
wie man nicht so viel auf dem Kopf
es ist doch eben der Spruch, der dahinter ist, wie man Single, also einstellig Handicap wird, ohne ja. Single zu werden. Ohne
ja, genau, in die Richtung geht es. Ja, in die Richtung geht es.
Gabi spielt nicht Golf.
Doch, sie spielt auch Golf. Sie hat sich lange überlegt, ob sie anfangen will. Oder sich scheiden lassen. Und das hat sie damals noch nicht wollen, scheiden lassen. Und dann hat sie gefunden, sie fängt auch an.
Und jetzt spielen sie zusammen Golf.
Ja. Nein, es ist eine wunderbare Freizeitbeschäftigung. Man kann es nicht erklären, es schließt sich niemandem, der das nicht betreibt. Es ist eine absolut unsinnige Idee, einen Ball irgendwann ins Kraut raus zu pfeffern, nachher zu suchen, nicht zu finden, zu zecken, aufzulesen, heimzukommen und auspowert und hässig zu sein. Das versteht niemand, oder? Aber wenn man es dann effektiv, und ich kann es auch nie wählen, und ja, wegen unserem Sohn habe ich angefangen, und ich muss sagen, es ist wirklich eine sehr heitere Angelegenheit. Und alle fangen zu spät an. Mhm. Aber man muss schon ein bisschen fleissig sein.
Und jetzt gibt es natürlich die eine Frage, die man schon noch stellen muss, wenn man da oben ist, zur Rosa, oder? Wie haben Sie es denn mit Skifahren?
Ja, ich habe gemeint, wegen Beide Golf, wie haben Sie es mit Segeln?
Beide waren Skilehrer gewesen. Du auch mal, gell, Frank? Bei dir haben wir
ja,
gesagt,
ja,
du
hast Skischule geschafft.
In der Skischule gearbeitet. Heute Beziehung zum jetzt, wo es neu Schnee, traumhaft im Moment, noch keine Leute auf der Piste. Sind die Väterli?
Ja, also als Tochter von einem Skilehrer, gell? Aber es ist halt auch durchs Geschäft, einfach komme ich nicht so viel auf die Ski. Weniger, aber ich tue mehr Langläufler und das ist auch eine tolle Sache.
Aber vermisst du es?
Ja, es geht. Die Bögen machen da oben ist etwas Wunderbares, aber es ist halt auch mit Gefahren verbunden. Du die Geschwindigkeit fängst von diesen Ski und du hast ein Geschäft und wenn etwas passiert und du bist verunfallt, das ist einfach, das Risiko ist zu gross, muss ich sagen. Ich habe Respekt vor dem, sage ich so. Mhm.
Frank Baumann, du bist noch auf der Ski?
Ja, wir wohnen natürlich im Pfalz und können am Morgen schnell Ski fahren und am Mittag wieder arbeiten. Ich fahre aber nur Telemark eigentlich seit bald 10, 12 Jahren. Und es hat so etwas Religiöses, das Abendknüllen immer. Nein, es ist natürlich... Es ist faszinierend. Ich finde, auch Skifahren hat so etwas Befreiendes, das Schwerelose in einem Tiefschneehang reinzuziehen und nicht zu wissen, wo eigentlich die Ski sind. Und einfach immer denken, nicht runterschauen, sonst haut es die um. Und die glasklare Luft. Ich meine, das ist auch das Fantastische an Arosa, dass es in einer Höhe ist, die recht schneesicher ist. Mhm. Und die Luft, die tut einem durchspülen. Man kann irgendwie wie besser denken. Skifahren ist etwas Fantastisches. Was ich nicht so mag, ist mit vielen Leuten eingepfercht sein. Und darum fahre ich mich noch immer anders.
Als allerletzte Frage noch zu einem Projekt, wo man vielleicht gar nicht auf dem Radar hatte bei dir. Du gestaltest in Glarus ein Platz der Demokratie. Ich habe also ganz genau herausgefunden, was du dort machst, habe ich nicht. Aber du bist ja auch nicht Architekt. Man fragt sich so ein bisschen, wenn man schaut, was der Frank Baumann macht im Leben, dann ist das dermaßen breit. Wie kommst du dazu, in Glarus einen Platz zu gestalten?
Ja, ich habe einen Architekturwettbewerb gewonnen. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie ich es richtig sage. Ich habe das erste Mal, als die Frage mich angekommen ist, habe ich gedacht, ja, das kann ich doch gar nicht. Und habe mir Gedanken gemacht. Und dann hat meine damalige Assistentin gesagt, weißt du, mach einfach etwas, das wahnsinnig kompliziert ist. Weil dann gönnen wir das Projekt nicht. Dann müssen wir nicht immer in das Glaris hinterfahren und so. Weißt du, das ist ja, mach einfach etwas wahnsinnig Kompliziertes. Und dann habe ich etwas gemacht, wo nicht einmal so kompliziert ist und hat dann Freude bekommen. Hat Freude bekommen an dem Ziegerschlitz und den Leuten, die sehr eigen sind, aber so herzlich. Und ja, wir sind jetzt da schon recht weit. Es ist eine Neugestaltung vom Landsgemeinsplatz.
Okay.
Mit viel Eisen und sehr kompliziert, muss ich sagen. Aber es ist irrsinnig schön, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, die einfach sagen, hey, in dem Glaris hin. Das ist auch ein wichtiger Ort von der Schweiz. Und viele sind raus, aus dem Dorf raus. Oder aus, ja. Aber viele kommen nicht wieder zurück, weil das ihre Wurzeln sind, ihre Heimat. Und in diesen Felswänden, die da raufgehen. Mit dieser Geschichte, die sie haben, faszinierend. Mhm. Ist das ein Geschenk, das sie machen durften?
Ist ein schönes Schlusswort auch gerade, wo du gesagt hast, viele sind einmal draus, viele kommen aber auch wieder zurück. Sind die Väterli in Amerika geboren und nachher Kurven gemacht, auch übers Unterland, aber am Schluss wieder da zurück zu Rosa. Wo wir heute eine wunderbare Stunde, ein wunderbares Gespräch gehabt haben miteinander. Ich möchte mich bedanken beim Frank Baumann, Direktor vom Humorfestival an Rosa, sind die Väterli Inhaberin von einem Delikatessengeschäft an Rosa. Und bei allen, die uns zugelassen haben, einen wunderbaren Sonntag wünschen wir. Merci.
Persönlich ist heute live aus dem Tschugge Grand Hotel zu Arosa gekommen. Zu Gast bei der Daniela Lager sind Cindy Väterli, Inhaberin von Cindy's Delikatessen, und der Frank Baumann, Dusigsassa und Direktor vom Arosa Humor Festival. Technik Ueli Würth und Patrick Arnold. Zum Nachhören, entweder heute Abend nach der 10, auch wieder da auf SRF 1 oder dann schon gleich rund um die Uhr auf srf1.ch bei Sendungen von A bis Z und persönlich. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das wäre dann der Morgen vom Heiligabend, kommt aus dem Theater Teufelhof zu Basel. Zu Gast dann Irene Gassmann, Priorin vom Kloster Pfarr an der Limmat, und der Aeneas Humm, ein junger Opernstar, wo mit meiner Tochter in Kinski ist.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.